So, jetzt begrüße ich euch nochmal ganz formell, hochoffiziell sozusagen. Schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Heute grüße ich auch nochmal ganz besonders die Leute an Geräten zu Hause, die online anwesend sind. Ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber meine Frau wird heute wahrscheinlich, sofern sie das zum Laufen gebracht hat, auch dabei sein. Da soll ich auch herzliche Grüße ausrichten. Sie ist nämlich krank und liegt da nieder mit Fieber und Erkältung. Letzte Woche war ich krank, ich sollte ja letzte Woche eigentlich schon hier sein. Auch vielen Dank für den André, dass er so spontan den Dienst getauscht hat. Wir haben dann kurzfristig getauscht. Ich bin ja auch immer jemand, der dann manchmal, und nicht immer, aber manchmal auch nach dem Sinn der Dinge fragt und dachte mir, ja, warum bin ich jetzt letzte Woche krank? Vielleicht, weil meine Frau mit unbedingt mit wollte, die war letzte Woche auf einer Freizeit, hätte auch nicht dabei sein können. Dachte mir, ja, dann sind wir heute gemeinsam da. Also das war es nicht. Dachte mir vielleicht, naja, ich habe mir die Predigt vor meinem Predigtdienst, die höre ich mir meistens an. Der hat der Jürgen ja gepredigt und kurioserweise hatte ich dasselbe Predigtthema vorbereitet. Ist mir auch noch nie passiert, noch nie erlebt. Vielleicht war es das. Egal, jetzt bin ich da. Wir werden auch heute wieder von diesem Thema, was der Jürgen vor 2 Wochen schon gepredigt hat, auch nochmal was hören. Klar, ich war auch schon darauf vorbereitet. Ich habe da schon seit Längerem Impulse bekommen und freue mich, euch da mit hineinnehmen zu können. Ich bete noch kurz am Anfang. Ja, Herr, wir danken dir, dass wir jetzt hier wirklich zusammenkommen, zu dir hin uns versammeln, Herr. Du bist in unserer Mitte, du bist unser Gott, unser Heiland, Herr. Und du bist uns gnädig, du bist uns barmherzig, wir loben und preisen dich, Herr. Danke, dass du auch das Wort hier austeilst, Herr, dass du mich jetzt ruhig machst, dass du meine Gedanken ordnest, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr, dass wir was mitnehmen von dir, von deiner Liebe, von deiner Größe, Herr, und von deiner Allmacht. Segne jetzt diesen Gottesdienst, Herr. Amen. So, ich möchte heute mal 2 Begebenheiten gegenüberstellen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt irgendwie zusammen, aber wird schon werden. Wir haben darüber gebetet jetzt gerade. Und zwar möchte ich fange gerne mit einem Vers an. Jetzt weiß ich, was gefehlt hat. Denk mal schon, das ist alles so unscharf hier. Okay, aber so geht's. Ich möchte mit einem Vers beginnen, und zwar lesen wir den in der Offenbarung Kapitel 3, ist der Vers 20. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Nochmal, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl, Luther übersetzt mit Abendmahl, mit ihm halten und er mit mir. So, diese Begebenheit, dieser schöne Vers stammt aus einem Sendschreiben, das der Engel an die Gemeinden, also Jesus eigentlich über den Engel an die Gemeinden sendet, und das ist die Gemeinde von Laodicea. Kennen vielleicht manche von euch, die Gemeinde wird hier gerüffelt, weil sie lau geworden ist. Ja, Jesus hat da ganz schön was vorzubringen, der klopft auch mal auf den Tisch und sagt, ich habe gegen euch, dass ihr lau seid. Wenn ihr wenigstens warm oder kalt wärt, das heißt eine Entscheidung treffen würdet, entweder für mich oder gegen mich, so nach dem Motto. Aber ihr dümpelt so vor euch hin. Und das hat er gegen sie vorzubringen. Und man muss auch ein bisschen den Hintergrund sehen. Laodicea, das war damals eine Metropole, also ein Wirtschaftszentrum in der heutigen Türkei. Da gab es warme Quellen auch dort. Da kamen die Leute für Bäder, da waren Kaufleute, die hatten medizinische Fortschritte, haben dort auch eine Augensalbe, wird auch in diesem Sendschreiben darauf eingegangen, hergestellt und so weiter. Die waren richtig wohlhabend und sehr selbstbewusst. Da gibt es ein Schreiben, das ist sogar vor Christi geschrieben worden, es ist entdeckt worden, da wurde, glaube ich, war Laodicea durch ein Erdbeben ziemlich zerstört. Und die Gemeinde, also das römische Weltreich, war ja dort alles, hat ihnen angeboten, ihnen zu helfen. Dann haben sie gesagt, nee, brauchen wir nicht. Das machen wir alles selber. Wir haben Kohle, wir sind reich und wir brauchen keine Hilfe. Ja, so war die Laodicea. Und die Gemeinde, die christliche Gemeinde, war vielleicht auch schon so ein bisschen abgehoben, überheblich, war lau geworden. Ja, sie waren in so einem Wohlstand und haben sich da von Jesus entfernt. Und hier klopft Jesus durch das Sendschreiben auf den Tisch. Hey Leute, was ist denn los bei euch? Ihr seid lau geworden. Und vor diesem schönen Vers 20, den ich gerade vorgelesen habe, fordert er auch auf, Vers 19, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. So sei eifrig und tue Buße. So fordert er die Gemeinde dort auf, Buße zu tun. Und dann lädt er eigentlich ein. Er lädt ein ins Mahl, das an die Tür klopft. Und wenn jemand seine Stimme hört und die Tür auftut, mit dem will er das Mahl halten. So, dann machen wir mal einen Sprung. Wir werden jetzt nämlich diese zwei Begebenheiten mal ein bisschen gegenüberstellen. Wir werden jetzt natürlich über uns Menschen, über den Menschen, über Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Züge der Menschen wieder erfahren und natürlich auch über Gottes Züge, über Jesus Züge, über sein Wesen. Die ganze Bibel ist ja davon, dass wir über den Menschen erfahren und über das Wesen Gottes erfahren. Und auch einen Schnittpunkt haben wir hier. Und obwohl es zwei sehr unterschiedliche Begebenheiten sind, werden wir auch erkennen, dass es doch ziemlich viele Gemeinsamkeiten gibt. Die zweite Begebenheit, da habe ich euch vorhin schon mal kurz darauf hingewiesen, wer vor zwei Wochen Jürgens Predigt gehört hat, da ging es um den Weg nach Emmaus, also die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Das ist die folgende Begebenheit, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass die Jünger verzweifelt waren, dass sie am dritten Tage nach der Kreuzigung abgehauen sind, heim, auf dem Weg nach Emmaus waren sie. Die waren frustriert, die waren enttäuscht, sie haben sich auch von ihrem Glaubenszentrum von Golgatha wegbewegt. Ja? Für sie ist dort ihre größte Niederlage, hat dort stattgefunden auf Golgatha. Sie erkannten noch nicht, sie wussten es noch nicht, dass dort eigentlich Gottes Sieg, der größte Sieg der Menschheit, dort stattgefunden hat, auf Golgatha. Das konnten sie noch nicht sehen. Für sie war es eine Niederlage. Sie sind gegangen, sie haben sich entfernt. Jünger auf Abwägen, Gemeinde auf Abwägen. Für mich ist es auch so, man kann hier genauso die Gemeinde in Laodicea kann man auch runterbrechen auf den Einzelnen. Auch die Gläubigen oder der Jünger, oder ja, das kann man runterbrechen. Und für mich kann man auch die zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus leben, kann man auch hochrechnen als Gemeinde. Vielleicht ist das gemeint auch, könnte auch übertragenen Sinn eine ganze Gemeinde sein, eine ganze Kirche sein, die sich wegbewegt vom Zentrum ihres ursprünglichen Glaubens. Jetzt haben wir diese zwei Gegenüberstellungen. Da bewegen sich zwei Gruppen, Gemeinde, Jünger, von Jesus weg. Bei den einen ist es so, sie sind satt. In Laodicea, sie haben Wohlstand. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten ja früher, manch die Älteren von euch wissen das vielleicht noch, hier am Sintflut-Festival so einen Bücherstand, einen christlichen Bücherstand, haben dort Evangelisation betrieben. Und da kam ich mal in ein Gespräch mit einem Mann so in meinem Alter, also damals in meinem Alter, ist ja schon 20 Jahre her bestimmt. Und dann hat er so gesagt, ja, war eigentlich schon ganz interessiert, aber jetzt nicht am Glauben, sondern am Gespräch mehr so, ne, so ja, was wir da so zu erzählen haben. Und sagt, ja, wisst ihr, mit dem Glauben, da, das brauche ich nicht, weil mir geht's gut. So quasi, mir geht's ja noch gut, ich bin gesund und passt alles, ich brauche keinen Gott sozusagen, ne? Ja, erst so die quasi für die älteren Herrschaften und die Kranken und die Schwachen, da ist der Glaube okay. Na, so kann man sich das auch hier so vorstellen. Hier geht es aber natürlich schon um Gläubige. Er spricht ja hier zu einer Gemeinde. Aber kann es auch sein, dass wir manchmal satt sind, dass wir in unserem Wohlstand hier gar nicht mehr so rufen und uns so oft hinwenden an Jesus, sondern unser eigenes Ding fabrizieren, stricken und uns dabei unbewusst von Jesus Stück für Stück entfernen. Na, wenn man selber im Saft steht, in der Kraft steht, man macht und tut. Ja, ich habe euch ja das Zeugnis vorhin gegeben. Vielleicht hätte ich bezüglich meiner Mama viel früher schon mal deutlich ins Gebet gehen müssen. Vielleicht habe ich das gar nicht so gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Und dann beschwere ich mich so quasi, dass da nichts klappt, ne? Aber wie gesagt, im Wohlstand, wenn alles gut läuft, dann vergisst man das. Ins Gebet zu gehen, Jesus Gesellschaft zu suchen, sein Angesicht zu suchen. Dann kann das passieren, dass man lau wird, dass man träge wird. Man entfernt sich. So, die andere Begebenheit, das ist jetzt genau das Gegenteil. Weil man ja eigentlich schlussfolgern könnte, gehe ich nochmal kurz zurück. Aha, wenn also die Not da ist, dann suche ich immer Gott. Passiert tatsächlich oft, das ist auch in Notzeiten, sind die Kirchen in der Regel voller. Dann rufen die Leute nach Gott, nach ihrem Anker, nach einem Anker. Aber das ist eben nicht immer der Fall. Das sehen wir eben in diesem zweiten Beispiel. Was passiert da bei den Jüngern? Eine Glaubenskatastrophe bricht über sie herein. Sie gehen mit Jesus, sie sind an Jesus dran, der Erlöser, da heißt es ja, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlöst. Ja, und was passiert? Hängt da am Kreuz und stirbt. Eine riesen Glaubenskrise muss das in ihnen ausgelöst haben. Ihr Erlöser ist gestorben. Aber letztendlich, Gott hat sie nicht enttäuscht. Ihre eigenen Erwartungen wurden halt nicht erfüllt. Ja? Und dann entfernen sie sich auch. Und so kann es bei uns ja auch mal passieren. Ne? Kann es vorkommen, wenn wir in Krisen stecken, in Nöten stecken, in Sorgen stecken und uns immer wieder an Gott wenden und da passiert einfach nichts, da passiert nichts. Kann es auch genauso passieren, dass wir uns plötzlich abwenden und sagen, ach, das hilft doch alles gar nichts. Dass wir plötzlich umkehren und den Weg nach Emmaus gehen. Uns abwenden, weil wir enttäuscht sind. Unsere Erwartungen enttäuscht werden. Nicht Gott ist es, der enttäuscht, aber unsere Erwartungen sind es, die nicht erfüllt werden und dadurch Enttäuschung entsteht. Und so, ich habe das auch selber wirklich erlebt. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, da hast auch du, Jürgen, vor Jahren hast du das mal erwähnt, in einer Predigt standst hier vorne, ich weiß gar nicht, ob das hier war oder noch im Container, ist also schon lange her, aber manchmal bleiben einem so ganz markante Sachen, die bleiben einem präsent, also immer wieder von bestimmten Predigen, die Jahre zurück sind. Hier weiß ich eben noch, dass es der Jürgen gesagt hat. Da ging es um Prüfungen, dass Gott auch unseren Glauben prüft. Und er hat gesagt, er hofft nicht, Jürgen hat damals gesagt, er hofft nicht, dass er in so eine Situation kommt, dass es irgendwie um das Leben oder die Gesundheit seiner Kinder geht, weil er kann nicht garantieren, dass sein Glaube standhält. Das kann man so nicht sagen, weil das so eine existenzielle Bedrohung für einen darstellt. Wer Kinder von euch hat, weiß das. Und ich habe das selber erlebt. Wenn es um das Leben der eigenen Kinder geht, dann kann einiges zusammenbrechen. Man betet, man wendet sich an Gott und es passiert nichts. Und ich habe das selber erlebt, dass ich gehadert habe und sage, Herr, was soll ich beten? Das bringt doch alles nichts. Meiner Tochter geht es schlecht und ich bin so enttäuscht. Ja? Also es gibt auch einen Punkt im Glauben, wo eine Not einen nicht unbedingt zu Gott führt, sondern sogar weg. Das ist das Beispiel hier, die Emmausjünger. Sie flüchten, sie hauen ab. Und jetzt betrachten wir Jesus. Wie handelt er? Wie geht er um? Auch hier zwei ganz verschiedene Möglichkeiten. Bei den Wohlstandsjüngern in Laodicea, da klopft er auf den Tisch und lässt ein Sendschreiben verfassen, wo ihnen erstmal die Leviten gelesen werden. Er sagt so, ich möchte euch ausspeien, sagt er, aus meinem Mund möchte ich euch ausspeien. Also es ist kein schönes Bild, weil ihr lau seid. Also er ist eine Autorität, nicht so immer der nette Bruder von nebenan, sage ich mal, sondern er ist eine Autorität und er klopft auch auf den Tisch und er fordert auch ein. Er will wissen, wo stehst du? Zu wem gehörst du? Überleg mal. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das spricht er aber in diese Situation hinein. Und das ist doch ein wunderbarer Satz, oder? Wenn jemand meine Stimme hört, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie kennen mich und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Den Vers kennt ihr auch, im Johannesevangelium, Kapitel 10. Ja, das ist so ein wunderbares, auf der einen Seite hier Gott, Jesus klopft auf den Tisch. Leute, also so geht's nicht weiter. Aber dann macht er das Angebot. Er macht das Angebot zum Abendmahl. Er will ins Abendmahl gehen. Er will mit dir das Mahl halten. Und das Mahl ist ein Zeichen von Gemeinschaft, wo er dich auferbaut. Ja, so, also das ist so ein ganz inniges Bild. Aber zunächst erstmal klopft er auf den Tisch. Dann gehen wir zur zweiten Begebenheit. Wie reagiert da Jesus? Ganz anders. Ganz anders. Wahrscheinlich ist jetzt so meine Sichtweise, meine Meinung, die sind ja jetzt irgendwie nicht einfach abgeirrt, weil sie zu satt waren oder keine Ahnung oder im Götzendienst, sondern einfach, sie haben es noch nicht begriffen, sie konnten es noch nicht verstehen, was da passiert ist. Und sie waren einfach nur total entsetzt über das, was passiert ist, in einer Glaubenskrise. Und was macht Jesus hier? Der stellt sich nicht in den Weg und sagt, hey, Moment mal, was ist denn mit euch los, wacht mal auf. Er ist einfach nur da. Sie gehen so des Weges und Jesus ist einfach da. Er begleitet sie. Jesus begleitet. Und er begleitet auch uns. Wenn wir unsere Krisen haben, wenn wir unsere Glaubenskrisen haben, wenn wir unterwegs sind, auch wenn wir uns abwenden, er begleitet uns, er ist da. Ja? Und er legt ihnen ja die Schriften aus, erklärt ihnen nochmal, was alles so los war, damit sie das auch verstehen. Und dann kommen sie irgendwann mal nach Emmaus, da zu dem Haus der beiden Jünger. Und da sagen die beiden, Und sie nötigten ihn und sprachen, das ist im Lukas-Evangelium 24, Vers 29, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das ist ein ganz elementarer Satz. Bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Wisst ihr, sie haben auf einmal gemerkt, was da jetzt passiert. Da geht einer mit uns, der erklärt uns, wir haben jetzt langsam wieder begriffen, Jesus ist für uns gestorben. Golgatha war nicht die Niederlage, sondern es war der Sieg. Er sagt auch vorher im Vers 26, musste der Christus denn nicht das alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Fragezeichen. Vielleicht haben sie es dann irgendwo verstanden. Ja klar, eigentlich müssten sie ja die Schriften kennen. Es sind so viele Hinweise im Alten Testament. Musste der Christus das nicht erleiden? Und plötzlich sagen sie, es will Abend werden, Herr. Wisst ihr, und dieses Bild ist für mich auch schon wieder eine Parallele zu der Stelle vorher. Siehe, ich stehe vor der Tür. Jetzt stehen sie mit Jesus vor der Tür. Und sie sagen, bleibe bei uns. Das ist für mich so dieses Synonym, er klopft an, ganz sanft, wie er so hier in dieser Begebenheit eben umgeht mit ihnen, ganz sanft. Er überrumpelt sie nicht, ganz sanft. Er tut so, wie wenn er weitergehen will. Er hob an, weiterzugehen und sagt, ach Herr, bleib bei uns. Für mich ist es dieses Anklopfen. Und sie sagen, bleibe bei uns. Sie machen die Tür auf und was passiert? Sie gehen hinein und sie halten das Mahl. Und da heißt es, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und dann kommt's, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Boah, dann war ein Glaubenserlebnis. Diese Gemeinschaft zu erleben dann mit Jesus, plötzlich sie merken, das ist unser Herr, der auferstandene Christus lebt, sitzt mit uns hier am Tisch und feiert das Mahl. Wenn wir das so sehen, wie Christus, wie Jesus mit ihnen da umgeht, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Gnade, in seiner liebevollen, sanften Art, er begleitet sie, er erklärt ihnen alles, er drängt sich überhaupt nicht auf. Aber auch er will ja eine Entscheidung, ne? Wie wir vorher gelesen haben. So sei nun eifrig, tue Buße und wenn ich anklopfe, mach mir bitte die Tür auf, wenn du meine Stimme hörst. Nur ist es hier wesentlich sanfter, das Ganze, aber es läuft ähnlich ab. Es läuft ähnlich ab. Das sind so diese Gemeinsamkeiten. Und dieser Satz, ich möchte noch mal kurz zurückgehen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Ich weiß nicht, wie bei uns, bei jedem Einzelnen von euch gerade sein Leben aussieht, ob es gerade Abend wird. Die Jünger, 2, 3 Kapitel vorher, hat Jesus die Endzeitrede gehalten. Da ging es um Krieg, Erdbeben, Endzeit, Hungersnöte, Grauen. Das Grauen, die haben das wahrscheinlich auch natürlich gehört und vielleicht auch verstanden. Nur wann es passiert, weiß ja keiner. Dann sind sie bei Golgatha, dann verdunkelt sich der Himmel, die Erde bebt. Ja, für die war es soweit, stelle ich mir vor. Die Finsternis begann, es war finster, der Abend, Finsternis, Dunkelheit, wird ja in der Bibel auch immer mit Bösen, mit Negativen gleichgesetzt. Jesus ist das Licht der Welt. Er durchdringt diese Dunkelheit. Und die Dunkelheit, die Finsternis kann es nicht erlöschen. Er erleuchtet es. Ja, es ist Abend, es will Abend werden. Es war bei ihnen Abend, wo sie da entlang gegangen sind. Ja, es war schon wahrscheinlich sogar finstere Nacht. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist, bei euch ist. Ist es schon Abend? Ist es dunkel? dann bleibt die Möglichkeit zu sagen, Herr, bleibe bei mir, Herr, bleibe bei mir. Und er will mit dir das Mahl feiern. Wir wollen heute auch das Abendmahl feiern. Und den Jüngern wurden hier diese Augen geöffnet. Und was passiert? Er verschwindet, als sie ihn erkannt haben. Und zur gleichen Stunde kehrten sie um und gingen zurück. Das ist Buße. Umkehren. Buße ist eine Umkehr. Den jetzigen Weg, meinen falschen Weg zu verlassen, umzukehren. Auch wieder dieses Bild, so seid nun eifrig und tue Buße. Sie kehren um, sie wollen einfach nur zu ihren Geschwistern und wollen ihnen das mitteilen. Sie sagen ja auch unterwegs, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften auslegten, brannte nicht unser Herz. Ihnen wurde warm ums Herz. Ist es nicht schön? Und wenn man in der Bibel sind ja auch die Namen, haben ja sehr häufig eine bestimmte Bedeutung. Emmaus kommt eigentlich aus dem Wortstamm des hebräischen Wortes Hammam. Hammam kennen vielleicht manche von euch, ist ein türkisches türkische Sauna, glaube ich, ne? Sagt man auch Hammam. Und Hammam hatten damals in Israel viele Orte so auch als Beinamen, wenn eine warme Quelle in der Nähe war. Kurioserweise in Laodicea gab es auch warme Quellen. Ne, die hatten ihre warme Quelle, also war man satt, braucht man niemanden. So, die Emmausjünger, die waren auf dem Weg zum Warmwerden. Weil in Golgatha, also in Jerusalem, da wurde es ihnen nimmer warm ums Herz. Die ganze Panik brach aus. Sie waren auf dem Weg, wo es ihnen wieder warm wird. Ja, und sie haben, der ihnen die Wärme spendet, haben sie gefunden. Ne? Jesus, brannte nicht unser Herz? Jesus selber hat das Herz entzündet. Ihnen wurde warm ums Herz. Das ist auch so ein schönes Bild, dass Jesus der ist, da wird dir's warm ums Herz. Ja, und das brauchen wir doch letztendlich alle. Aus der Kälte der Verlorenheit, aus der Kälte dieser teilweise katastrophalen Zustände, die herrschen, raus in die Wärme, in die Barmherzigkeit, in die Gnade, in die Fürsorge, in die Arme unseres Herrn Jesus Christus. Aber er will diese Entscheidung eben, er will es. Er sagt es oben, siehe, ich stehe vor der Tür und er will es auch hier. Er drängt sich nicht auf, er will eigentlich weitergehen, aber er will, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns. Und ich hoffe, dass wir das alles auch, alle auch im Herzen haben, zu sagen, Herr, bleibe bei uns. Und er will mit uns das Mahl feiern. Und das wollen wir heute auch tun. Und da sieht man auch, dass das Mahl oder das Abendmahl eine zentrale Bedeutung hat. In der, im Orient ist es so, dass das Essen, das gemeinsame Essen, das Mahl eine ganz besondere Bedeutung zugemessen wird. Es kommt ja eigentlich aus dem Ursprung der Beduinen. Da war es lebensnotwendig, einen Gast aufzunehmen und ihn mit Wasser zu versorgen in der Wüste und mit Speise zu versorgen. Es war lebensnotwendig. Und wenn du Gast warst, dann standest du unter dem Schutz des Gastgebers. Und üblich ist es, dass der Gastgeber das Brot bricht. Als Zeichen der Gemeinschaft, du bist geladen, du bist willkommen und er will mit dir essen. Was macht Jesus hier? Er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Er wird hier zum Gastgeber, obwohl er Gast ist. Jesus, der das Brot bricht, der mit dir Gemeinschaft haben will, der dich einlädt, der dein Fürsorger sein will, der Gemeinschaft mit dir haben will. Und das ist so ein starkes Bild für mich. Ja, er will es. Und er hat dieses Abendmahl, das letzte Abendmahl, ein Passah, Fest mit seinen Jüngern gefeiert und mit auch eine bestimmte Zeremonie eingesetzt. Er hat ja damals das Brot, ich lese euch da mal ein paar Verse auch vor, das Brot gebrochen und den Kelch rumgereicht und hat dazu gesprochen. Und er nahm Brot, dankte und brach es ihnen, er gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso durch den Kelch nach dem Mahl sagte er: Dieser Kelch ist der neue Bund in mein Blut, das für euch vergossen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Er trägt es uns auch auf, seinen Jüngern. Tut es, macht es, macht es. Geht in die Gemeinschaft, geht ins Abendmahl. Dort bin ich präsent. Ich lade euch ein, ich lade euch an meinen Tisch und ich will es tun. Und dieses Tut zu meinem Gedächtnis ist wichtig, dass wir nicht vergessen, was Jesus für uns getan hat. Brot und Blut als Zeichen der Gemeinschaft und als Zeichen, was er gegeben hat. Sein Leib hat er gegeben, sein Blut vergossen, den neuen Bund aufzurichten, weil alle, die an ihn glauben, errettet sind und sündlos vor Gott sein werden in der Ewigkeit. Paulus schreibt auch mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Da ging es darum, da ermahnte er auch die Korinther, weil sie das Abendmahl nicht mehr so richtig ernst genommen haben. Ja, also dieses, sage ich mal, Ritual. Sondern die einen sind zum Vollfressen oder Vollsaufen gekommen, die anderen haben da vorher schon gegessen und so weiter und so fort. Aber er mahnt, sagt er: Leute, es geht um Christus. Im Abendmahl, in dem Mahl, das wir feiern wollen, ist Christus in der Mitte. Und haben wir nicht Anteil an seinem Sterben, an seinem Leib, an seinem Blut, wenn wir das mit ihm gemeinsam feiern und Brot und Wein unter uns teilen? Nochmal zur Erinnerung, und das ist auch ein Zeichen dieser Gemeinschaft, dass wir ein Leib sind. Ein Leib. Jesus das Haupt. Und das ist einfach, wenn man diese zwei Begebenheiten so gegenüberhält, ist es einfach, es mündet in dieses Abendmahl. Und es ist einfach, es entspringt aus dem Abendmahl wirklich ein Segen. Und ich kann es euch wirklich nur nahelegen, auch heute hier zu bleiben zum einen. Jeder, der bekennt, dass Jesus sein Herr ist, der hat das Anrecht, am Abendmahl teilzunehmen. Und da entspringt wirklich ein Segen. Ich habe das auch öfter schon erwähnt, meine Frau und ich, wir haben uns das zur Gewohnheit gemacht, einmal die Woche, Freitagnachmittag meistens, das Abendmahl zu Hause zu feiern, und es ist immer eine gesegnete Zeit. Aber es kommen auch immer wieder Dinge dazwischen. Mal ist keine Zeit, scheinbar. Mal habe ich nicht so richtig die Lust. Ja, das sind zwei so Sachen. Einmal die Zeit, ich sage, da gibt es auch noch jemanden, der dich immer beschäftigen will. Ne? Der will ja die Gemeinschaft mit Jesus unterbinden. Der Widersacher, dem ist daran gelegen, der beschäftigt dich. Hey, das musst du noch erledigen und da noch, und der haut auf die Pauke und laut wird und raus mit dir, da musst du noch erledigen und dort noch. Keine Zeit fürs Abendmahl. Ist mir schon passiert, dass wir es plötzlich vergessen hatten. Am nächsten Tag sagen wir haben gar kein Abendmahl gefeiert. Und wenn ich keine Lust habe, dann habe ich meistens ein geistiges Problem, ein geistliches Problem. Dann bin ich irgendwie gerade mal enttäuscht von Gott oder irgendwie, was weiß ich, auf geistlicher Ebene gestresst, sage ich mal, dass ich sage, nee, das kann ich jetzt nicht. Ich meine, das ist auch okay, wenn man da mal hadert, dann sollte man das auch klar machen und bereinigen, ja. Mit Jesus bereinigen, oder wenn ich gerade mal mit meiner Frau am Diskutieren bin, dann sage ich, ich kann mich jetzt nicht mit der hinsetzen und das Abendmahl feiern. Ja, vorher diskutieren wir noch rum um, was weiß ich, Nichtigkeiten in der Regel, und dann auf einmal feiern wir Abendmahl. Das funktioniert eigentlich, dann emotional auch nicht und ist es auch nicht gut. Das sollte bereinigt sein. Ja? Buße tun. So seid nun eifrig und tue Buße. Und dann, komm, mach mal die Tür auf. Und dann feiern wir es mal. Und das ist immer ein Erlebnis. Wenn wir es mal feiern, das ist so ein Segen. Und ich möchte euch da heute auch einladen und es euch auch nahelegen. Vergesst es nicht. Lasst euch nicht ablenken. Der Herr lädt euch ein. Jesus ist in der Mitte im Abendmahl und es entspringt ein Segen. Und wie ihr seht, es mündet vieles ins Mahl. Es hat einen besonderen Stellenwert, diese Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Und da ist er das Zentrum. Da können wir auch mal wegschauen. Natürlich können wir auch beten für was weiß ich alles im Abendmahl, aber mal wegschauen von den Sorgen, nur auf Jesus schauen. Ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten. Und ihr werdet sehen, was da für ein Segen rausspringt. Ich möchte euch zum Schluss einfach den Vers nochmal mitgeben hier. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und zu allerletzt, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Herr, bleibe bei uns. Amen.